Lasst uns mit einer Meditation beginnen. Zu meditieren, das bedeutet einfach anzukommen, und mal für die Dauer der Meditation nicht dem Vergangenen nachzuhängen, nicht vorauszueilen, und auch das jetzige Erleben nicht zu kommentieren. Jeden Versuch unterlassen, irgendetwas Besonderes zu erleben. Jetzt gerade zu sein, ist schon besonders genug. Da sind viele Körperempfindungen, Klänge, visuelle Wahrnehmung. Vielleicht riechen, vielleicht schmecken. Und da sind die geistigen Bewegungen, vielleicht etwas denken, fühlen, unser inneres Gestimmtsein. Und in all dem geschieht Wahrnehmen ganz entspannt, Erleben vollzieht sich ohne dass wir etwas tun zu müssen. Auch wenn der Wecker klingelt, gibt es nichts zu tun. Manchmal verdichtet sich etwas in unserem Erleben. Wir bleiben etwas hängen, fixieren für einen Moment. Dann merken wir, dass wir es auch einfach lassen können. Dass wir gar nichts zu tun brauchen. Wir bemerken vielleicht schon, wie uns das gut tut, einfach nur zu sein, ohne eine Aufgabe. Und gerade noch ein Stück tiefer entspannen in den Bauchraum hinein. Und alles Künstliche meditieren lassen. Einfach nur sein. Und noch einmal lade ich euch ein, ganz tief loszulassen und zu Hause anzukommen. Zu Hause zu sein und es zu genießen. So dass jede Zelle es spürt, wie es ist, sorglos entspannt zu sein. Ich danke euch für diese Einstimmung. Es ist dann immer gleich viel leichter zu unterrichten. Es ist leichter, weil wir dann direkt schon im Erleben sind und ich jetzt etwas über Vertrauen und Zuflucht sage, dann können wir das direkt verbinden mit dem, was wir gerade eben erlebt haben. Letztes Mal hier im Raum habe ich ja über das Gewahrsein gesprochen. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja? Über Bewusstheit, Gewahrsein. Und habe extra das zentralste Thema des buddhistischen Weges am ersten Abend behandelt. Obwohl tibetische Lehrer zum Beispiel sicher die Zuflucht vorher erklären würden, bevor sie Erläuterung zur Gewahrseinspraxis geben. Zuflucht bedeutet jedoch, eine klare Ausrichtung zu haben auf das, was wir als zutiefst heilsam erleben. Das ist eigentlich die Bedeutung von Zuflucht. Das zutiefst Heilsame nie zu vergessen und sich da hinein zu begeben. Und diese Erfahrung eines entspannten, gelösten Gewahrseins ist tatsächlich dann das, was es ausmacht, dass wir wie so unseren inneren Kompass spüren, da geht's lang, da geht es für mich lang, in die Richtung möchte ich weiter forschen. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ihr habt das vielleicht gemerkt, jetzt beim Meditieren, wenn wir weiter meditieren würden, dann würden wir recht bald an Grenzen kommen. An Grenzen, wo wir einfach nicht weiter entspannen wollen. Da wehrt sich was in uns. Da will was nicht. Obwohl wir eigentlich Entspannen total klasse finden. Und es uns gut tut. Da kommen wir an diese Grenzen, die durch unsere Ängste gezogen werden. Ängste, die sagen, warte mal, jetzt mal nicht zu sehr die Kontrolle aufgeben, du weißt nicht, was da kommt. Du weißt nicht, was da auf dich wartet, wenn du noch weiter loslässt, noch weiter entspannt. Wer weiß? Und das ist die Frage mit Vertrauen und Zuflucht, die beginnt genau da, an dem Punkt, wo unsere selbstgestrickte Meditation an Grenzen kommt. Ein Satz, der die Zuflucht sehr gut beschreibt aus der Mahamudra-Tradition, ist ein berühmtes Zitat von Saraha, Mahamudra-Meister aus dem 2. Jahrhundert, indisch, der sagt, dieser Geist, von Geschäftigkeit gefesselt, ist befreit, sobald du entspannst. Kein Zweifel. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt das mit Zuflucht in Verbindung bringe. Zuflucht, ne, die meisten von euch wissen ja, Buddha, Dharma, Sangha, da will ich hin, ne, mit meinen kleinen Ausführungen. Aber eigentlich geht es darum, was Saraha da beschrieben hat in diesem Satz, dieser Geist von Geschäftigkeit gefesselt. 2. Jahrhundert nach Christus. Nicht 21. Selbe Problem. Immer was zu tun. Busy, busy, busy. Schon damals war den Menschen offenbar die Welt nicht gut genug. Und immer beschäftigt damit, irgendwie zu manipulieren, irgendwie es hinzukriegen, dass sie ein bisschen besser, ein bisschen angenehmer ist und alles schön unter unserer Kontrolle ist. Und es gibt den Weg der Befreiung, den berühmten Weg der Befreiung, der in allen buddhistischen Traditionen gepflegt wird. Und manchmal hat man den Eindruck, man müsse ganz viel tun, um befreit zu sein. Da sagt Saraha, einer der größten buddhistischen Heiligen, die die Welt gesehen hat, dieser Geist ist befreit, sobald du entspannst. Damit meint er aber nicht diese Entspannung, die noch von Kontrolle durchsetzt ist, sondern eine so grundlegende Entspannung, dass die dualistischen Kontrollmuster unnötig werden, überflüssig werden, abtreten, nicht mehr aktiviert werden. Und das geht nur durch Vertrauen. Diese Tiefe des Entspannens stellt sich ein durch Vertrauen und dadurch, dass wir wirklich Zuflucht nehmen in Buddha Dharma Sangha. Ich stelle den Bezug nachher noch etwas deutlicher her. Dass wir in solche Aussagen der Meister wirklich auch vertrauen. Dass wir endlich mal darin vertrauen, wenn der Buddha sagt, du bist wie ich. Der Buddha hat jedem seiner Schüler und Schülerinnen gesagt, sie können dasselbe verwirklichen wie er. Hat keinen Unterschied gemacht. Aber wer von uns glaubt denn das? Wir nennen uns vielleicht Dharma-Praktizierende, aber wir nehmen den Dharma nicht ernst. Nicht wirklich. Nicht so, dass wir vertrauensvoll bereit wären, es wirklich auch mal zuzulassen. Und diese Frage des Zulassens, wie viel bin ich bereit zuzulassen in meiner Praxis, die wird uns ein Leben lang beschäftigen. Das ist die Schallmauer. Oder es ist mehr als eine Schallmauer. Es ist eine echte, es fühlt sich an wie eine Mauer, an die wir immer wieder kommen im Meditieren. Und wo wir dann doch mehr auf die Seite der Kontrolle gehen im Zweifelsfall, als auf die Seite des Zulassens, des Lassens, des Seins. Weil, und das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, dass wir das machen, weil wir Angst haben, weil wir eine tiefe Angst haben. Und diese Angst, die beschrieb der Buddha als die Angst, nicht zu existieren. Naja, das beschrieb er schon damals, vor 2500 Jahren. Die Angst, mich zu verlieren. Die Angst, außer Kontrolle zu geraten. Und das Vertrauen, was es braucht, ist zum Glück ein Vertrauen, dem wir uns annähern können. Und zwar, indem wir solche Momente, wie wir jetzt geteilt haben, häufig zulassen, darin immer tiefer gehen und die Erfahrung sammeln, dass der entspannte Geist wirklich gut tut. Uns und allen um uns herum. Dass diese Art von unabgelenktem Sein, entspannten Sein, uns und allen, die mit uns zu tun haben, gut tut. Und diese Erfahrung baut Vertrauen auf. Und dieses Vertrauen ermöglicht uns, beim weiteren Meditieren dann tiefer loszulassen und es nochmal zu wagen und an diese Mauer ranzugehen und die Mauer verschiebt sich. Die Mauer wird löchrig. Das Kontrollbedürfnis lässt nach, weil gleichzeitig ein Vertrauen entsteht. Bis jetzt habe ich ja nur gute Erfahrungen gemacht damit, auf diese Art loszulassen. Ich lasse ja nicht in meine emotionalen Muster hinein los, in meine Neurose hinein los und lass mich treiben von den Impulsen, Gedanken, die mir durch den Kopf schießen, den Szenarien, die sich da aufbauen. Das ist nicht die Art von Entspannung, die gemeint ist. Das ist Impulsivität, das ist emotionales Gefängnis, wenn ihr wollt. Wir lassen los in ein einfaches Sein, in dem es nicht mal mehr den Kommentator braucht, den Beobachter, die Beobachterin, die Richterin. Braucht es alles nicht. Das in die Einfachheit des So-Seins, da hinein entspannen wir uns. Und das schafft ein Vertrauen in unseren eigenen Geist. Das ist das Schönste überhaupt, was es gibt. Und das ist die eigentliche Zuflucht. Die eigentliche Zuflucht ist die Natur des Geistes. Die Natur nicht irgendeines Geistes, sondern deines, meines, deines, eures, eines jeden, als unseres Geistes, meines Geistes, das ist die Zuflucht. Die Zuflucht ist kein Buddha außerhalb, sondern der Buddha in uns. Und das ist die Botschaft des Buddhismus von Anfang an. Sei dir selbst eine Insel, hat der Buddha noch kurz vorm Tod gesagt. Sei dir selbst eine Zuflucht. Da ist die Zuflucht und Wir meinen, wir müssten sie außen finden, aber all die äußeren Formen der Zuflucht, Buddha, Dhamma, Sangha, die uns außen begegnen, sind Hilfen, um dem Dhamma in uns zu begegnen, dem Buddha in uns, also dem verwirklichten Sein, dem erwachten Sein in uns. Ja, wir können uns auf diese äußere Zuflucht stützen und sie, wenn wir das tun, werden wir tatsächlich dann auch so praktizieren, wird es zu Erfahrungen kommen, die Vertrauen freisetzen. Und wir merken, was immer an Verspannung in mir war, an neurotischem Krampf, an zwanghaftem, mein Hamsterrad, was auch immer ihr für Ausdrücke für so unser normales, bedingtes Sein habt, all das fällt ab. Ich war vielleicht eben noch ganz verwirrt und jetzt schon ist wie, als ob ich in einem anderen Film wäre. Oder der Film, der vorhin war, ist nicht mehr da und jetzt, wo ist denn das alles hin? Es ist alles so einfach. Und das Vertrauen in diese Einfachheit, genau dieses Vertrauen beseelt unseren Weg. Und diese Einfachheit, das So-Sein, Geist an sich, wird allmählich zu unserer Zuflucht. Und wir wenden uns an die Sangha, wir wenden uns an die Lehrer und Lehrerinnen, die den Weg kennen, mit der Frage, mit der einen wichtigen Frage: Wie kann ich Zugang finden zu diesem ganz offenen Sein, diesem Erleben, was nicht mehr von Zwanghaftigkeit bestimmt ist? Wie kann ich Zugang finden zu dem innersten Potenzial in mir? Und das sind genau die Fragen, die wir der Sangha stellen. Mit diesen Fragen studieren wir den Dharma und dort finden wir auch Antworten. Es geht die ganze Zeit darum. Es geht die ganze Zeit darum, wirklich bei sich Einkehr zu halten. Wirklich nach Hause zu kommen. Also die Zuflucht ist nicht da oder da oder da oder woanders. Das Erwachen. Wir nehmen jetzt Zuflucht ins Erwachen und wir denken vielleicht ins Erwachen, da müssten wir erst noch hineinfinden. Das ist woanders. Das kommt vielleicht noch. Irgendwann. Aber damit verlängern wir ständig den Weg und beschreiben eigentlich, dass wir nicht wirklich vertrauen in den Dharma. Denn überall heißt es, dass das Erwachen eigentlich schon da ist. Egal in welcher Tradition wir praktizieren. Ob wir Anatta in der Erfahrung des Jetzt entdecken, also das Nicht-Selbst. Das Erwachen ist genau dort. Shunyata, die Leerheit einer jeden Erfahrung. Mahamudra als die Natur des gelösten Seins. Egal welche Ausdrücke aus welcher Tradition wir wählen, es geht immer um die Erfahrung jetzt gerade. Es gibt keinen Dharma, der sich später praktiziert und sich später verwirklicht. Das ist nur didaktische Struktur, wie wir das beschreiben, wie jemand, der jetzt noch in Ängsten gefangen ist und in Kontrolle, wie sich so jemand dann entwickelt und tatsächlich allmählich immer freier wird. Und diesen Prozess, den kann man beschreiben in Schritten, weil kann man so versuchen zu beschreiben, was so die ganz klassischen Erfahrungen sind dabei. Aber ich bestehe darauf, dass die Reise nicht von A nach B geht, sondern die Reise geht von A nach A. Das heißt, wir finden die Zuflucht wirklich im eigenen Geist. Und wenn wir dann sterben, dann ist die Zuflucht nicht anderswo, sondern wir kehren ein in die Natur unseres eigenen Geistes. Und dieses Vertrauen, dieses Wissen, das macht uns angstfrei im Sterben und auch im Hinblick auf das Erleben danach, wenn sich Körper und Geist getrennt haben, weil wir dem Geist vertrauen können. Also nochmal zurück zu Sarah, dieser von Geschäftigkeit gefesselte Geist ist befreit, sobald du entspannst, kein Zweifel. Jetzt müssen wir schauen, dass unsere Dharma-Praxis, unsere spirituelle Praxis nicht zu einer Form von Geschäftigkeit wird. Dass sie nicht weiter den Kreislauf nährt von ich bin nicht gut genug und ich muss besser werden, ich möchte eines Tages mal so und so sein, aber jetzt geht das ja noch nicht. Und endlos, endlos. Dann sind wir immer noch dabei, uns korrigieren zu wollen, sind Teil dieser Welt, in der nichts gut genug ist. Und die Botschaft ist entspann doch mal. Und entspann immer tiefer. Und dieses konsequente Entspannen, das ist ganz schön herausfordernd. Ich frage manchmal so in die Runde, na, wie viel Entspannung haltet ihr denn aus? Und dann wird offenkundig, dass manche Entspannung mit Inaktivität verwechseln. Das bedeutet für manche, wenn wir hören, entspanne deinen Geist, das bedeutet, als ob wir dann nichts tun dürfen. Das ist damit aber gar nicht gemeint. Im Nichts, im äußeren Nichtstun lernen wir das innere Nichtstun, dass es kein Ich braucht, um zu sein. Und dann können wir aus dieser Erfahrung heraus auch handeln. Das nennt man dann erwachtes Handeln. Wir können ganz entspannt handeln, ganz entspannt in dieser Welt sein, kommunizieren. Projekte unterstützen, aufbauen. Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass so wie der Buddha beschrieben wird und auch andere Erwachte beschrieben sind, dass sie nicht bloß, weil sie aktiv sind und unterrichten und zum Beispiel durch ganz Nordindien gezogen sind, wie der Buddha damals, dass sie deswegen angespannt gewesen wären oder wieder in Samsara zurückgefallen wären. Nee. Es gibt da eine Möglichkeit des Seins, des aktiven Seins, was die Entspannung aus der meditativen Erfahrung in den Alltag holt. Dabei muss uns aber klar sein, was unsere Zuflucht ist. Wenn wir im Alltag nämlich die Entspannung wieder vergessen, diesen gelösten offenen Geist, dann bedeutet das, dass unsere tatsächliche Zuflucht woanders ist. Dass wir wieder Zuflucht zur Kontrolle nehmen. Dass wir wieder Zuflucht nehmen dazu, ich will das aber jetzt mal in der Hand haben. Ich will das jetzt richtig machen. Und schon sind wir wieder in den Ich-Mustern drin. Und das zeigt, dass unsere Zuflucht zwar ideell Buddha Dhamma Sangha ist oder das Erwachen oder die Natur des Geistes, aber tatsächlich in der Kontrolle liegt. Da fühlen wir uns sicher. Und das müssen wir uns eingestehen. Sonst verstehen wir ja nie, warum unser Weg keine Früchte zeigt. Weil wir ja im Machen sind. Wir sind im Machen. Ich will nicht, ich muss, ich will aber nicht. Hauptsache ich, solange fühlen wir uns sicher. Und das ist eben auch in der Meditation das Problem. Meditieren bedeutet in der tibetischen Tradition, und ich glaube, man kann das auch wie andere Traditionen sagen, bedeutet, in der Zuflucht zu sein. Wir lassen die Zuflucht meditieren. Wir meditieren nicht selber, das Ich als solches, sondern wir lassen die Zuflucht meditieren. Wir lassen den Buddha in uns meditieren, wir lassen den Dharma meditieren. Das bedeutet, all das Vertrauen, das Verstehen, was schon entstanden ist. Und wir lassen die Sangha meditieren, das Mitgefühl. Sangha ist Freundschaft, Mitgefühl. Verbunden sein mit allen Lebewesen. Wir lassen dieses Verbundensein, wir lassen das offene Herz meditieren. Und so meditiert dann tatsächlich die Zuflucht. Und das ist ein Akt des Vertrauens, das zuzulassen. Wir lassen es zu, dass diese anderen Kräfte in uns, diese Mitgefühlskräfte, diese Weisheitskräfte, die Kräfte des Vertrauens, der Hingabe, dass die die Führung übernehmen. Wir vertrauen da. Wir vertrauen einfach immer mal noch ein Stückchen mehr, dass das so schon gut gehen wird. Ich habe heute eine belegte Stimme, tut mir leid. Und in diesem Vertrauen machen wir Erfahrungen, die weiteres Vertrauen freisetzen. Und so vertieft sich unser Vertrauen und wir haben weniger Angst. Weniger Angst vor unserem eigenen entspannten Geist. Weniger Angst, Fehler zu machen. Weniger Angst, dass etwas schief geht. Je mehr wir das auch in Situationen ausprobieren, in denen wir mit jemandem in Kontakt sind und sprechen und zuhören und merken, dass offenerer, entspannterer Geist uns auch da gut tut, naja, dann wirkt das auch selbstverstärkend. Das ist dann auch eine sehr ermutigende Erfahrung. Selbst dort, wo wir immer dachten, da braucht es besonders viel Kontrolle, selbst dort loszulassen. Ja, das war jetzt so meine Einführung zu Gewahrsein, Vertrauen und Zuflucht. Ganz anders vielleicht, als ihr es erwartet habt. Ich wiederhole nochmal so das didaktisch Notwendige. In der tibetischen Tradition spricht man von äußerer und innerer Zuflucht. Man kann das dann auch noch ausweiten auf geheime und letztendliche Zuflucht, aber das ist gar nicht notwendig. Äußerlich ist klar. Äußerlich Buddha, Dharma, Sangha, Buddha, der Lehrer vor 2500 Jahren, beziehungsweise andere Buddhas, falls wir das Gefühl haben oder daran glauben, dass es weitere Buddhas gegeben hat. Dharma, im Dharma, der in den Texten zu finden ist, und den Dharma der mündlichen Überlieferung, also die Lehre. Und Sangha als die Lehrer und Lehrerinnen und auch die monastische Sangha. Vor allem aber die Erwachten, die den Weg wirklich kennen und verlässliche Helfer auf dem Weg sind. Das ist die äußere Ebene. Nun hat aber der Buddha bereits selbst gesagt, nicht ich bin die Zuflucht. Hier, der Körper aus Fleisch und Blut ist nicht die Zuflucht. Könnt ihr nachlesen. Das wurde schon damals gesagt. Das, was dieser Geistesstrom verwirklicht hat, das Erwachen, Bodhi, Erwachen auf Sanskrit, das ist die eigentliche Zuflucht. Wenn ihr zu Buddha Zuflucht nehmt, bitte richtet euch auf das Erwachen aus. Denn das ist der Grund, warum ich ein Erwachter genannt werde, sagte der Buddha. Und beim Dharma kennt ihr auch die berühmte Lehrrede, wo er sagt, das Dharma oder der Dharma ist wie ein Floß, das uns über den Strom des Leidens, den Strom Samsaras hinüberträgt. Wenn wir aber am anderen Ufer angekommen sind, dann schleppen wir doch nicht das Floß noch weiter mit uns. Wir lassen es, wo es ist. Damit meinte er Dharma, das sind nur Worte. Mein ganzer Vortrag heute Abend sind nur Worte. Und das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, was hinter den Worten ist oder worauf die Worte so hinzeigen, wie der berühmte Fingerzeig auf den Mond oder auf die Lampe. Dann müssen wir nicht auf den Finger schauen, sondern den Finger folgen und den Mond dann entdecken, in der Richtung, wo die Worte bzw. der Finger hindeuten. Und so sagte der Buddha auch ganz klar, und auch das wird in allen Traditionen überliefert, dass die Worte keine wirkliche Zuflucht darstellen können. Weil sie sind nicht die Wirklichkeit. Nur die Natur des Seins selbst, auf die diese Worte hinweisen, kann Zuflucht sein. Mit der Sangha verhält es sich ähnlich. Solange Sangha äußere Helfer sind, haben wir noch nicht ganz zu uns gefunden. Aber was macht Sangha eigentlich aus? Was erleben wir durch die Sangha, durch die Freunde und Helfer auf dem Weg? Wir erleben Freundschaft. Und es ist diese Qualität der Freundschaft, von Mitgefühl und Liebe, in die wir eigentlich Zuflucht nehmen, wenn wir zu jemandem aus der Sangha gehen, dann wenden wir uns zwar an eine Person, aber warum wenden wir uns an diese Person? Weil diese Person ausreichend Mitgefühl, Liebe, etwas Freundschaftliches in sich hat, dass wir das Gefühl haben, dieser Mensch wird uns das Beste geben, wird nach bestem Wissen und Erfahrung aus Liebe heraus uns genau den Rat geben, der uns weiterhilft. Und das ist die Qualität der Sangha. Eigentlich ist Sangha Freundschaft, Mitgefühl, Liebe. Und das entdecken wir natürlich dann auch in uns. Und eines Tages sind wir dann selber Sangha für andere. Und damit sind wir zur Zuflucht geworden. Wir haben das Erwachen in uns entdeckt. Wir haben den Dharma in uns entdeckt und der sprudelt aus uns heraus. Das Floß haben wir längst liegen lassen. Der Dharma lebt in uns und drückt sich auf immer neue Arten und Weisen aus. Und wir sind selbst Sangha für andere. Und dann ist ganz klar, dass die Zuflucht immer schon in uns war und nie außerhalb. Die äußere Zuflucht ist die Brücke. Und die sollten wir ruhig nutzen. Buddha als Vorbild, als Ideal, als Inspiration, Dharma als die Methode, der Weg, die Praxis und Sangha als die Helfer. Und alle drei helfen uns, wirklich wir selbst zu werden. Also das war jetzt nochmal ein bisschen die didaktische Abrundung. Und jetzt bin ich ganz dankbar. Wir werden das so machen, jetzt können wir noch vielleicht eine Viertelstunde Fragen und Antworten machen und dann gibt es eine Pause und dann einen zweiten Teil. Wer ist so mutig, wieder mal die erste Frage zu stellen?
Sangha, ja, da kann ich mir etwas vorstellen und Zuflucht zu Dharma auch, aber eigentlich möchte ich das besser verstehen. Zuflucht zu Buddha.
Ich kann mich jetzt leider gar nicht so genau erinnern, was wir letztes Mal miteinander geteilt haben. Aber wenn du möchtest, wenn das in die Richtung geht, die du dir wünschst, dann könnten wir kurz das mal machen, uns also Buddha als Zuflucht zu imaginieren. Das könnten wir einfach mal machen. Habe ich das mit euch? Ich glaube, das war ganz zum Schluss des Abends, eine der letzten Fragen noch, gell? Und dann.
Aber du hast einfach so gesprochen.
Ja. Ja, könnten wir ja machen. Dass das eine gelebte Erfahrung wird. einen Schluck und dann.
Ich habe dazu auch eine Frage.
Ja, vielleicht sammeln wir die Fragen dazu und dann kann ich darauf eingehen.
Also, das Wort Buddha, das ist für mich die Statue und das mir in mir vorzustellen, das hilft mir nicht groß und die Tara sowieso nicht. Und dann habe ich gewählt das Wort meine eigene Weisheit. Geht das auch?
Aber klar, wir wollen doch nicht mit der Statue im Herzen reden. Gut, das nehme ich dann auch mit auf. Ich werde dann so eine kleine Visualisation anleiten. Nehme ich das auch mit auf. Gibt es noch andere Bemerkungen dazu? Etwas, was ihr gerne berücksichtigt haben möchtet? Etwas, was euch bewegt in dem Zusammenhang Zuflucht zu Buddha?
Kann ich mir so vorstellen, die Weisheit in mir.
Ja.
Also das ist so meine,
ja.
Meine Idee. Und es ist alles, was mein Potenzial in mir ist.
Also ja, klar.
Und dann Dharma ist die Wirklichkeit, also aha, das Leben, so
ja,
wie es ist.
Ja.
Und der Sangha, ja, die Freundschaft und die Bundenheit in mir. Mhm.
Okay.
Ich weiß nicht, auch nicht, ob das. Also, es fühlt sich gut an. So. Bis jetzt.
Doch, auf jeden Fall.
Wenn du gesprochen hast über den Bruder in uns und den Inneren, die innere Zuflucht, habe ich spontan hab ich zwei Bilder vor mir gesehen, die in meinem Schlafzimmer stehen, in meiner Meditationsecke. Das eine ist einfach eine Karte von einem sehr, sehr ruhigen Gesicht, von einer uralten Statue, 1000 alt. Wo ich merke, ich gehe in Resonanz und wenn ich mir das irgendwie vorstelle, dann wird irgendwas in mir ganz ruhig und ich erlebe sowas wie, vielleicht wäre Leichtmut so in der Art. Und zur alten Zeit sah ich so einen drehenden Derwisch, den ich mir gekauft habe in der Türkei, den man drehen kann. Und tanzt der und da hat sie gleichmäßig die Liebe gemacht, der sehr schön, genau, der sehr schön nach, sah ich auch vor mir. Also es scheint ganz unterschiedlich zu sein, was das bedeuten kann, schließe ich mal daraus. Also, dass der innere Buddha.
Eindeutig, und das ist ganz schön, wenn du diesem Prozess traust, vertraust, dass deine Ahnung sich die Bilder holt, ja, um genährt zu werden. Da könnten wir auch noch ein bisschen über den Tanz der Derwische sprechen, weil der ist tatsächlich so eine Verbindung mit dem eigentlichen Selbst. Ja. Da geht es um den Tod. Da oben der Hut ist ja das Grabmal und so, ja. Und das ist so ganz eine ganz tiefe Symbolik, die Ich-Bezogenheit hinter sich zu lassen und einzutreten in das eigentliche Sein. Ja, und dieses Gesicht aus unendlichen Zeiten, was so wie so eine archaische Botschaft schickt, wie es sein könnte.
Für mich ist es eigentlich immer wieder, kommt es an diesem Punkt am meisten in Schwingung, das Nachhausekommen, dieses tiefe Vertrauen in das zu mir nach Hause kommen. Und das ist, was ich eigentlich daran besonders finde, ist, dass das einfach schnell sehr berührend ist, aber dann schon wieder hat es sich verflüchtigt. Also das ist, manchmal denke ich, braucht so eine Außenstimme wie du jetzt, die das so behutsam und so auch direkt anspricht. Mein Wunsch ist einfach diese Erinnerung an dieses Nachhausekommen dass das viel stärker ist als...
Ja, ja. Wenn du das wach halten könntest, immer wieder, ne? Genau. Immer wieder, darum geht es. Darum geht. Und das nennt man dann tägliche Praxis. Das wach zu halten, genau das wach zu halten, nichts anderes, das. Das, darum geht es. Und das ist eigentlich da, wo dieses Erinnern notwendig ist, das Erinnern an das Wesentliche. Da sprach ich letztes Mal darüber, dieses Sati, von dem so viel gesprochen wird, diese Achtsamkeit ist eigentlich ein sich Erinnern an das Wesentliche. Und das ist das Wesentliche. Daran sich zu erinnern, wenn wir in der Straßenbahn sitzen, wenn wir zu Hause gerade einen Moment Zeit haben, immer wieder sich zu erinnern. Auch jetzt, wenn ich unterrichte, mich zu erinnern. Was ist das Wesentliche? Und dieses Wesentliche zuzulassen und dem zu vertrauen. Immer wieder. Und das, Praxis besteht nur darin, sich ständig daran zu erinnern. Und die Imaginationen der Zuflucht sind eine der großen Hilfen, um sich zu erinnern. In der tibetischen Tradition ist es so, da gehen wir gar nirgendwo hin, ohne vom Buddha begleitet zu sein. Der ist immer dabei. Es ist auf der rechten Schulter oder auf dem Scheitel. Und wo auch immer wir hingehen, manchmal ist er auch im Herzen, je nachdem. Wir tun immer so, als ob wir in Gegenwart des Buddhas wären. Das ist starker Tobak. Und der kriegt alles mit. Vor allen Dingen, wenn wir verspannt sind, dann sagt er, komm Mensch, nimm dich doch nicht so weg. Und hilft uns wieder zu entspannen. Aber jetzt machen wir mal einfach so eine dieser möglichen Imaginationen. Ja, die machen wir mal mit geschlossenen Augen. Wir befinden uns in einer Umgebung, die uns richtig gut tut. Eine Umgebung, in der wir uns bewegen können, durch die wir schreiten können. Und ich überlasse es euch, sie auszumalen, wo ihr euch gerade befindet. Und da, wo wir jetzt gerade sind, da haben wir ein Gefühl, hier droht überhaupt keine Gefahr. Hier ist so ein Frieden. So ein immenser Frieden. Und wir sind ganz wach. Es ist keine einlullende Atmosphäre, sondern eine wache, frische Atmosphäre. Und wir schreiten vorwärts. Und instinktiv lenken wir unsere Schritte dorthin, wo wir das Gefühl haben, da wird der Frieden immer spürbarer, immer weiter. Unser Herz zieht es dorthin. Und mit einem Mal sehen wir da jemanden sitzen, einen Buddha unserer Wahl, weiblich oder männlich. Ausdruck all der Qualitäten des Geistes, aller menschlichen, zwischenmenschlichen Qualitäten. Und wir spüren eine Welle großen Vertrauens, großer Hingabe. Unser eigenes Herz ist tief berührt. Wir gehen auf diese Person zu und wir sehen, wie das Gesicht in einer ganz tiefgründigen Offenheit Liebe ausstrahlt, Vertrauen und zugleich tiefsten Gleichmut. Und wir fassen volles Vertrauen. Wir bewegen uns auf den Buddha zu. Er schaut uns an. Wir genießen diesen Augenblick. Er schaut uns an und lädt uns ein, uns zu ihm zu setzen. Und das tun wir, ohne zu zögern. Und gerade so, wie wir sind, können wir uns vorstellen, dass die Fragen, die uns beschäftigen, beschäftigt haben, ihre Antwort finden. Sei es, dass wir einfach von Herz zu Herz kommunizieren und so in die Schau des Buddhas eintreten, oder aber der Buddha sagt tatsächlich etwas zu uns. Und er erinnert uns an die Weisheit in uns. Und wir spüren sie, wir spüren dieses offene, freie Sein, was jetzt in uns alles wird, alles ausfüllt. Und wir treten ganz ein in die Aura des Buddhas, in sein Kraftfeld. Es gibt nichts mehr zu tun. Der Geist ist sich seiner selbst gewahr. Gewahrsein ruht in sich selbst. Der Buddha hat sich vermutlich schon längst aufgelöst. Und dennoch sitzen wir weiterhin in diesem erwachten Feld. Dann ist es hilfreich, ganz langsam die Augen zu öffnen und weiter in diesem erwachten Feld zu bleiben. Tibeter würden jetzt wieder sagen, und auch jetzt gibt es nichts zu tun, alles Buddhas. Alle, die unsere Augen sehen, alles, was wir hören, sind Buddhas. Naja, bei so viel Entspannung haben wir natürlich auch eine Pause verdient.